Ja, schönen guten Abend. Ich spreche wie Gott, wie Sie merken. ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Late Night Kipplersalon mit dem dazu passenden Thema. Gehen wird es heute um Fledermäuse und wo sie wirklich leben. Und erzählen wird uns darüber einiges Herr Guido Reiter. Sie sind Leiter der Koordination der Fledermausforschung und des Schutzes in Österreich. Habe ich das richtig erfasst? Es steht Ihnen nachher gerne frei. Also wir sind jetzt so eine kleine Runde, dass ich vermute, dass es auch während dem Gespräch leicht geht, dass Sie Fragen stellen. Wir benutzen die Mikrofone trotzdem, weil es so ist, dass jede Kepler-Salon-Vortrag wird aufgezeichnet und Sie können im Internet im Nachhinein nachhören oder die bislang sozusagen aufgezeichneten können Sie sich anhören. Das sind doch inzwischen schon über 100. Und deshalb wäre es auch wichtig, wenn Sie da eine Frage haben, auch wenn Sie vielleicht seltsam vorkommt, das Mikrofon zu benutzen, damit wir diese Frage auch aufgezeichnet haben im Internet, weil sonst weiß niemand, worauf die Antwort folgt. Darum wäre das ganz gut, wenn wir die Eingabe so machen. Gut. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und ich kann nur im Vorfeld sagen, ich habe ein wenig was über Fledermäuse schon vorher gewusst, habe heute nochmal und auch die Tage vorher ein bisschen drüber gelesen und es sind einfach unglaubliche Wesen, vor denen man überhaupt keine Angst haben muss, aber die ganz viele tolle Sachen können.
Genau. Ja, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie für später Stunde noch die Zeit gefunden haben, mir zu lauschen. Und ich erzähle Ihnen mal was mit der einfachen Frage, wo die Fledermäuse wirklich leben. Schlagen wir uns ja schon relativ lange rum. Und nicht nur ich, sondern ein ganzes Team von Fledermausforschern. Und ich starte mal mit einem Foto, genau. Das ist ein Foto von einem Langohr. Und dieses Langohr fliegt nicht zufällig durch eine Fensterscheibe, sondern was Ihnen damit so ein bisschen symbolisiert wird, ist, die Fledermäuse, gerade unsere heimischen, sind wahnsinnig eng mit uns Menschen, unseren Bauwerken, unserer Lebensweise verknüpft. Und wir machen relativ viel Fledermausschutz. Und die mindestens Hälfte unserer Arbeit befasst sich dann nicht mit den Fledermäusen, sondern mit den Menschen, wo die Fledermäuse wohnen, wo die Fledermäuse angewiesen sind, dass entsprechende Jagdlebensräume vorhanden sind. Und mit diesem Foto starte ich einmal. Wo wohnen Fledermäuse wirklich? Und bei den Fledermäusen ist prinzipiell alles kompliziert. Also wirklich furchtbar kompliziert im Vergleich mit anderen Tiergruppen. Und ich habe mir mal überlegt, wir starten einmal, wo die Fledermäuse jetzt bei uns sein könnten. Und das ist schon eine schwierige Frage, weil wir sind jetzt momentan in einer Zeit, wo die Fledermäuse von den Sommerquartieren in die Winterquartiere wechseln. Und da wissen wir noch ganz wenig, wo sie sich, wie lange, warum aufhalten. Was gerade passiert ist, ist, ein paar Wochen vorher war so der Höhepunkt der Balzsaison. Die Weibchen haben Männchen aufgesucht, sich dort auch gepaart. Und jetzt geht so der Übergang los, wo die ersten Tiere in den Winterquartieren auftauchen. Winterquartiere bei uns hat eine oder andere im Kopf. So klassisch die Höhlen oder Stollen, im Mühlviertel vielleicht der Mostkeller. Da kann man Fledermäuse finden und da überwintern auch viele Fledermäuse. Wir sind in der Fledermausforschung meistens relativ weit hinten, wenn man es mit den Vögeln vergleicht. Und ein Mysterium, das wir so haben, ist, dass wir von vielen Fledermäusen nicht wissen, wo die überwintern. Also wir kennen von Mausohren in Oberösterreich im Sommer vielleicht 5000 Tiere. Und im Winter finden wir davon 20. Wäre möglich, dass der Rest sozusagen in den Süden fliegt. Das machen sie wahrscheinlich nicht. Die überwintern schon alle in Oberösterreich, verschwinden irgendwo in Spalten, Felsen, wo wir momentan auch noch nicht so das Werkzeug haben, ihnen nachzuspüren. Gut, Winterquartiere sind aber nicht nur Höhlen und Stollen bei uns, sondern es gibt eine andere Gruppe von Winterquartieren, das sind Baumhöhlen. Einige Fledermausarten überwintern in Baumhöhlen. Das ist eine relativ knifflige Sache, weil in diesen Baumhöhlen wird es im Winter natürlich wahnsinnig kalt. Da friert es manchmal durch. Und die Arten, die es schaffen, in diesen Baumhöhlen zu überwintern, die machen es ähnlich wie die Murmeltiere, die überwintern in Gruppen. Also einzelne Tiere hätten da nicht viel Chance, den Winter zu überstehen. In der Gruppe kann man gegenseitig sich wärmen, unter Anführungszeichen. Das ist so ein bisschen eine Fehlmeinung, wo man immer aufpassen muss. Im Winter brauchen sie die Fledermäuse kalt. Wenn es zu warm ist, verbrauchen sie zu viel Energie und dann haben sie Probleme im Frühjahr mit den Fettreserven. Zu kalt ist auch wieder schlecht, weil dann muss man heizen anfangen, damit man auf sozusagen über der Umgebungstemperatur über 0 Grad bleibt und das heißt auch wieder Energieverbrauch. Aber so in der Gruppe kann man durchaus einzelne Arten in Baumhöhlen überwintern. Und dann gibt es wahrscheinlich eine dritte Gruppe von Fledermäusen, die überwintern wahrscheinlich in Gebäuden. Und da haben wir vom Forschungszugang her ein großes Problem, die sind einfach unauffindbar. Da müsste man anfangen, irgendwelche Gebäude abtragen auf gut Glück und das geht momentan einfach nicht. Warum wir wissen, dass die Tiere in Gebäuden überwintern ist, weil beim Renovieren von Gebäuden im Winter plötzlich irgendwo tief drinnen im Gebälk manchmal Fledermäuse gefunden werden. Und da haben wir so ein bisschen den Hinweis, dass die Fledermäuse auch in Gebäuden überwintern. Der Winterschlaf in diesen Winterquartieren, der dauert je nach Wetter durchaus einmal 6 Monate bei uns. Das heißt 6 Monate Fastenzeit, sage ich immer, für die Fledermäuse. Diese 6 Monate müssen sie mit Energiereserven auskommen. Diese Energiereserven, die werden so in einem speziellen Fettgewebe im Nackenbereich angelegt. Das ist so ein braunes Fettgewebe, nennt man das. Das ist lustigerweise was, was wir als Mensch auch kurz haben. Nach der Geburt haben wir relativ viel nicht, aber haben wir braunes Fettgewebe, weil braunes Fettgewebe die Eigenschaft hat, ganz viel Energie in kleinem Raum zu verpacken. Besser wie das andere Fettgewebe, das wir eh nicht so gern haben, das weiße Fettgewebe. Da braucht man mehr Platz, um dieselbe Energie zu verpacken. Und die Fledermäuse können da sozusagen die ganzen Energiereserven für den Winter anlegen. Gut, wenn die Fledermäuse den Winter überstanden haben, dann wachen sie aus den Winterquartieren auf und wechseln dann meistens über Zwischenquartiere in die Sommerquartiere. Und in den Sommerquartieren bei uns ist es auch so, dass sehr unterschiedliche Quartiere genutzt werden. Das eine sind Gebäude. Ich zeige Ihnen mal ein Foto noch zu den Höhlen. Das schaut jetzt romantischer aus, wie es dann ist in der Praxis. In der Praxis ist es meistens kalt und nass. Ich gebe es zu, ich pflege immer zu sagen, mir wäre es lieber, die würden in der Pizzeria überwintern, aber sie machen es halt gerne in den Höhlen, deswegen müssen wir ihnen dann natürlich nachfolgen. Gut, das, was Ihnen vielleicht einfällt, Fledermaus im Sommer ist einfach ein Kirchendachboden. Und tatsächlich, es gibt ein Drittel unserer heimischen Arten, sind auf so große, ruhige Dachböden. Das ist letztlich, was für Fledermaus an einer Kirche attraktiv ist, dieser große, ruhige Dachboden. Auf die sind die angewiesen. Und diese Fledermausarten, die würde es bei uns in Mitteleuropa derzeit auch nicht geben, hätten wir nicht menschliche Bauwerke. Das sind nämlich Arten, die aus dem Mittelmeerraum kommen, dort in Höhlen wohnen, das ganze Jahr in Höhlen wohnen, dort auch ihre Jungen aufziehen. Und das geht bei uns nicht, weil die Temperaturen, erstens ist der Winter zu lang und die Temperaturen in den Höhlen bewirken, dass die Jungenentwicklung einfach verlangsamt ist. In diesen Dachböden wird es entsprechend warm und die Jungenentwicklung kann entsprechend schnell ablaufen, sodass die Tiere sozusagen vor dem Winter dann entsprechend groß genug sind, um sich mit Fettreserven dann anzufressen und auch geeignete Winterquartiere zu finden. Also diese Arten, die diese Dachböden nutzen, wie gesagt, die wird es momentan in unserem Klima bei uns gar nicht geben, ohne sozusagen den Menschen. Aber was machen die anderen 2/3 von Fledermausarten? Da haben wir die Baumbewohner. Es gibt Arten, die nicht nur in Bäumen sind, aber manche Arten fast nur in Bäumen. Und in Bäumen haben einerseits so Spalten, die entstehen, wenn der Baum abreißt, wenn der Blitz in diesen Baum einschlägt. Das häufigere momentan bei uns sind dann Baumhöhlen. Baumhöhlen, die ein Specht gemacht hat, Baumhöhlen, die einfach ausgefault sind. Dort leben dann diese Fledermäuse. Aber es muss nicht immer so romantisch sein. Relativ viele Arten, das ist sogar aus Linz, können in den kleinsten Spalten in allen möglichen Gebäuden, und das müssen jetzt gar nicht romantische sein, sondern ganz normale Hochhäuser, beliebt sind so Eternit-Fassaden, da ist manchmal eine kleine Spalte herausgebrochen und dort leben die dann. Und die Spalte kann wahnsinnig klein sein. Also unsere kleinsten Orten, wohlgemerkt die Erwachsenen, die passen ja gemütlich in eine Zündholzschachtel. Und Sie können sich vorstellen, dass aus so einem Gebäude sofort verspreut ist, wo die Tiere dahinter schlüpfen können. Und es können manchmal viele sein. Die Bewohner meistens sind dann doch etwas überrascht, wenn man wirklich einmal sie am Abend hinsitzt und zählt, wie viel dann ausfliegen am Abend, wenn man es dann hört. Wenn man dann einmal über 100 ist, dann meistens sind sie doch etwas von der Menge dann überrascht. Gut, also wir haben da mal Gebäudebewohner, dann Baumbewohner. Und dann gibt es noch Quartiertypen, auf die man jetzt im ersten Moment gar nicht so kommen würde. Diplomandin von mir hat sich in meinen Kärnten und Salzburg Brücken angeschaut. Und Autobahnbrücken sind ganz spannend für Fledermäuse. Da kann man nämlich in vielen von denen gehen. Die sind innen hohl und sind wie eine lange Höhle. Und da kann man manchmal auf der Downautobahn 2 Kilometer spazieren. Drüber donnern die LKWs, ist Beutel drinnen. Das stört die Fledermäuse überhaupt nicht. Die ziehen dort sogar ihre Jungen auf. Also Brücken sind sehr spannend. Dann gibt's alle möglichen Quartiertypen, die man sich vorstellen kann. So einzelne Fledermäuse, die findet man praktisch überall, wenn man sie findet. Die sind meistens gut versteckt natürlich. Das reicht von einem Hochstand, wo die Jäger sozusagen sitzen, dass die Fledermäuse dann heimlich über denen sitzen, bis hin zu ganz romantischen Almhütten und was man sich halt so vorstellen kann. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Die Männchen und die Weibchen machen im Sommer was anders, weil im Sommer die Männchen bei den Fledermäusen nichts zu tun haben. Die, ich sage immer frech, hängen eigentlich nur den ganzen Sommer rum und warten auf den Herbst. Im Herbst sind die Männchen dann wieder gefragt und haben einen rechten Stress, weil da ist bald so Paarungszeit. Da sind Männchen gefragt. Jungenaufzucht bei den Fledermäusen ist reine Frauenangelegenheit. Und die Weibchen schließen sich im Sommer zu Kolonien zusammen. Also wenn man eine Kolonie Fledermäuse wo findet, sind es bei uns in der Regel dann Weibchen, die zusammen die Jungen aufziehen. Es gibt von ein paar Orten Männchenkolonien, da muss man ein bisschen aufpassen, aber in der Regel sitzen die Männer so einzeln rum und sind da nicht sehr anspruchsvoll. Also die sind mit bald einmal was zufrieden. Für die Weibchen, da ist es schon so, dass die ein bisschen anspruchsvoller sind. Da müssen die Temperaturen passen, da muss es von den Umgebungen her passen. Also von daher gesehen sind so die Ansprüche der Weibchen im Sommer viel höher als jene der Männchen. So, bei den heimischen Arten haben wir mal so ein bisschen einen Überblick gekriegt. Die tropischen Arten, die machen ja alles, was man sich so vorstellen kann. Das ist ein Bild von Brillenblattnasen, Verwandten, sage ich jetzt mal, von unten fotografiert. Was diese Fledermäuse nämlich machen, die bauen sie Zelte. In den Tropen, da gibt es ja diese tropischen Regengüsse und das ist für Fledermäuse nicht sehr angenehm. Was diese Fledermäuse machen, wenn man genau schaut, sieht man diese Blattadern, die sind angeknappert. Die setzen sie unten an die Blätter, knappern die Blattadern an und die Blätter knicken dann perfekt wie ein Zelt ab und da kann man dann super perfekt drunter hängen. Das ist jetzt der Palmenblatt, ganz beliebt sind diese Helikonien oder Bananenblätter mit den großen Blättern. Da wird mittendrin die Blattader abgeknickt, also nicht zu viel, weil sonst stirbt es ab, aber ein bisschen. Das knickt dann perfekt ab und da sitzen dann die Fledermäuse drunter und können da trocken die Regengüsse überstehen. Sonst in den Tropen gibt es von Höhlen über Baumhöhlen bis Fledermäuse, die einfach im Geäst hängen. Alles, was man sich so vorstellen kann. Es gibt Arten, die auch in Vogelnester gehen. Es gibt Arten, die in Termitenbauten wohnen. Also da ist eine unglaubliche Palette von Quartiermöglichkeiten gegeben. So, das wäre mal so im groben Abriss, wo Fledermäuse wohnen bei uns. Gar keine leichte Frage. Wie gesagt, wir haben viele Arten, wo wir nicht wissen, wo sie genau wohnen. Die Technik ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir vielen schon nachspüren können. Was wir zum Beispiel im Naturpark Obstzügelland heuer gemacht haben, da gibt es Pechsteinfledermäuse, das sind eher anspruchsvolle Baumbewohner. Und da wollten wir gerne wissen, wo die ihre Quartiere haben. Da haben wir mit Netzen Fledermäuse gefangen. Und eine von den Fledermäusen, die haben wir dann Alba getauft, hat einen Mini-Sender gekriegt. Und Mini ist dann wirklich Mini, die wiegen so 0,3 Gramm. Und das wird ins Fell geklebt und der fällt nach ein paar Wochen dann wieder ab. Und da kann man mit Beilantennen dann hinten nach spazieren, kann man nicht sagen, da muss man schon sausen. Sie sind recht flott. Und dann kann man schauen, wo ihre Quartiere sind. Das ist eine Möglichkeit, Quartiere zu finden. Das wäre auch eine Möglichkeit sozusagen, um dann die Winterquartiere, die wir nicht kennen, aufzufinden. Da ist leider das Problem, die Fledermäuse sind relativ schnell und die Genauigkeit ist noch nicht so gut, dass wir sozusagen dann tatsächlich die Spalten finden, wo die verschwinden. Meistens kriegt man dann raus, da ist ein großer Berg und da ist das Signal verschwunden, dann sind wir so klug wie vorher. Aber da ist auch die Technik in der Entwicklung. Es gibt ja schon Satellitentelemetrie. Das wäre dann schon eine Möglichkeit, einen Punkt zu kriegen oder zumindest eine kleine Fläche zu kriegen, wo das Signal verschwindet. Da sind die Sender einfach noch viel zu schwer. Da kann man jetzt mal einen Adler telemetrieren oder einen Geier. Flughunde geht auch schon. Flughunde sind schon telemetriert worden. In Asien, da hat man dann gesehen, die fliegen hunderte Kilometer von Borneo nach Malaysia und wieder retour. Da werden wir uns jetzt in Geduld üben, wie Fledermausforscher so oder so. Wichtigste Voraussetzung ist, Geduld zu haben und geduldig zu sein. In ein paar Jahren, denke ich, werden die Satellitentelemetriesender so sein, dass wir die Frage, wo unsere 90% Mausohren überwintern, hoffentlich klären können. So, dann habe ich mir für den Vortrag eine zweite Frage gestellt, was irrsinnig spannend ist momentan. Wie viele Fledermausarten gibt es denn? Und bei meinen Studenten bei der Vorlesung kriegen sie von mir immer so eine kleine Insel aus dem Panama-Kanal sozusagen als Bild vorgesetzt. Und da müssen wir dann sagen, was sie schätzen, wie viele Fledermausarten auf dieser Insel ist. Die ist im Übrigen kleiner wie Linz. Und in Linz, glaube ich, 16 Fledermausarten gefunden. Und in dieser kleinen Insel im Panama-Kanal, da leben tatsächlich über 100 Fledermausarten. Und weltweit, der letzte Stand, da sind sie jetzt wirklich top informiert, auf der Tagung war 1232 Fledermausarten. Das heißt jetzt gar nichts, beim nächsten Vortrag bin ich wahrscheinlich schon bei 1240 oder 1250. Das geht momentan wahnsinnig schnell in die Höhe, nicht weil man neue Orten finden, das passiert auch noch immer, wenn man in eine entlegene Ecke fährt, kann man schon neue Orten finden, die noch niemand so in der Hand gehabt hat. Was aber passiert ist, dass Fledermausarten, wir nennen das kryptische Arten, sehr oft kryptische Arten vorhanden sind, zwei, drei Arten, die sich wahnsinnig ähnlich schauen und die niemand als eigene Art bisher erkannt hat. Und die Arten sind immer schon da gewesen, aber wir waren nicht fähig sozusagen, diese Arten als Arten zu erkennen. Und das ist auch in Europa so. Wir haben in den letzten Jahren in Österreich 3 neue Fledermausarten dazugekriegt, die waren immer schon da. Niemand hat sie als Ort erkannt. Die haben so schöne Namen wie Nymphenfledermaus, Mückenfledermaus und die ist wirklich klein. Und dann gibt es noch das Alpenlangohr, das ich Ihnen gezeigt habe. Das ist erst als Ort seit 2001 bekannt und gibt es in Österreich, in Kärnten, Tirol, Steiermark, Salzburg haben wir sie schon gefunden.
Darf ich dir kurz was fragen?
Ja, gerne.
Ist diese Problematik der Kryptoarten etwas, was mit Konvergenz zu tun hat? Also das Arten sich ähnlich entwickeln und daher ähnlich ausschauen oder haben die sich einfach sehr, sehr früh gespalten und sind gleich geblieben, aber nicht mehr paarungsfähig sozusagen?
Hat ein bisschen was mit der nacheiszeitlichen Wiederbesiedlung von Mitteleuropa zu tun, dass sich sozusagen verschiedene Refugien zum Teil gebildet hat und wenn die dann sich wieder treffen, ist es manchmal so gewesen, dass sie dann einfach als eigene Art sozusagen oder so weit sich verändert haben, dass sie dann sich unterschieden haben. Es ist bei den Fledermäusen dann auch so, dass Selektionsdruck zum Teil in ganz andere Richtungen geht und dass so die äußere Morphologie manchmal dann sozusagen nicht so einem Selektionsdruck unterliegt, wie zum Beispiel die Echoortung, auf der viel höherer Selektionsdruck meistens liegt, als wie die Äußerlichkeit, sagen wir mal so salopp. Dann ist auch noch so ein Problem, das wir immer gehabt haben oder immer noch haben, ist, dass wir einen wahnsinnig schlechten Zugang zu Geruch haben und sehr viel, was so Orterkennung bei Fledermäusen angeht, Säugetieren generell, da sind wir einfach wirklich sehr untypische Säugetiere, geht über Geruch. Und wir haben dann einen Kollegen, der sich sehr viel mit molekulargenetischer Ortbestimmung beschäftigt und von dem, der hat einen Hund, die Luna, Und wir behaupten immer frech, dass die Luna sicher schon mehr Fledermausarten kennt wie das Herrchen, der sich da seit Jahren mit molekularbiologischen Methoden müht, die Arten zu erkennen. Aber die Luna hat das wahrscheinlich geruchlich besser drauf als der Christian mit seiner genetischen Maschinerie dahinter. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, wir haben heuer lustigerweise tatsächlich zwei neue Fledermausarten für Österreich entdeckt, die man schon vorher gekannt hat. Das eine ist die Bulldog-Fledermaus, war gerade in den letzten Wochen eine Zeitungsmeldung. Die haben Tiroler Kollegen entdeckt, das ist so ein südlicher Ort, die halt bis ins Inntal vielleicht drauf geht. Und wir haben im Frühjahr was anderes entdeckt, und zwar eine nördliche Art, die an der Mach haben wir die gefangen. War nicht so spektakulär, weil es die Kollegen ja an der Grenze drüben schon gefangen haben. Aber man muss, wie gesagt, bei uns mit Geduld manchmal doch länger dann draußen sein, um solche eher seltenen wahrscheinlich Individuen auch in die Hand zu kriegen. So, das wäre so das letzte Bild. Das ist eine kleine Hufeisennase. Mit dem würde ich mich Ihren Fragen gerne stellen.
Gerne. Ich würde mal anfangen mit welchen.
Ja, gerne.
Von einer Freundin wurde ich gebeten, folgendes Rätsel zu lösen, und zwar, wenn jetzt eine Fledermaus gebiert, hängt die dann so? Und was macht das Junge?
Also prinzipiell nicht alle Fledermäuse hängen, gerade die Arten in den Spalten, das ist ganz selten, dass die hängen, die sind in allen möglichen und unmöglichen Lagen. Die Hufeisennasen, die hängen immer, die können nämlich nicht auf allen Vieren krabbeln. Und von denen wissen wir es ganz gut, weil das ist die Art, über die ich mein Doktorarbeit gemacht habe, und das ist unser Haus- und Hoftier sozusagen.
Okay.
Die kann man auch ganz gut in Kärnten, da gibt es ein Fledermaushaus, die kann man dort live sehen und auch über die Webcam beobachten. Die gebieren tatsächlich im Hängen. Die Jungtiere werden im Flügel aufgefangen. Und die Nabelschnur ist eine Art Sicherheitsleine. Die Mausohren, die hängen auch ganz gern. Die krabbeln sozusagen, erstens sondern sie sich ein bisschen ab und drehen sie dann um. In der Regel werden aber sozusagen die Jungtiere in den Flügel geboren. Die Fledermäuse haben da auch Schwanzflughaut und dort aufgefangen. Und die Arten in den Spalten oder Baumhöhlen, da ist es dann eh kein Problem. Also das ist jetzt nicht so spektakulär, wie man meinen möchte.
Ja, was mich prinzipiell bei Fledermäusen sehr fasziniert, ist sozusagen, die sind ja Allrounder. Also sie können unglaublich viele Dinge. Allrounder sind sie auch sozusagen, wenn man die Verbreitung anschaut. Das ist anscheinend wirklich nur die Antarktis, das Einzige, wo man noch keine gefunden hat. Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich ist es zu kalt. Aber sie sind ja wirklich überall. Also eine sehr erfolgreiche Tiergruppe. Das einzige Säugetier, das fliegen kann. Dann Ultraschallheilung sozusagen, sieht über Akustik, ungewöhnlicher Stoffwechsel, wie ich letztens wieder lesen durfte, anscheinend eher eine österreichische Entdeckung. Sie können einfach das, was sie fressen, sofort in Energie umwandeln, was niemand sonst kann. Also jetzt essen und sie sind sofort dabei, das behauptet zwar die Werbung immer, aber die Fledermäuse können es wirklich, und das mit Käfern und Geflügel. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Bandbreite an Ungewöhnlichkeiten für unser Eins sozusagen. Wie erklärt man sich so diese evolutionäre Spitzenleistung sozusagen, die Fledermäuse da zustande gebracht haben? Gibt es da Ideen drüber, oder muss man da sagen, es ist einfach das Dunkel?
Das ist, wie so manches, nach wie vor im Dunkeln. Beispiel Echoortung ist es in letzter Zeit durch molekulargenetische Methoden klarer worden, dass die Stammbäume, die man bisher so gehabt hat, man hat die Flughunde unterschieden von den normalen Fledermäusen. Jetzt schaut es aber so aus, dass ein Teil der Fledermäuse mit den Flughunden eng verwandt ist und der Rest der Fledermäuse von denen abgetrennt ist. Was heißt, dass Echoortung zweimal entstanden ist. Und das ist schon was evolutionsbiologisch extrem spannend ist, weil es so was Hochentwickeltes ist. Und dass das innerhalb sozusagen einer Gruppe zweimal entsteht, ist schon eine ziemliche Überraschung für uns da gewesen. Mag sozusagen ein Beispiel sein, wie man sich dann durchaus ein bisschen vorstellen kann, in welche Richtung die Entwicklung gegangen ist. Andererseits ist es so, dass wir für ganz einfache Fragen noch keine Antworten haben. Eine ganz einfache Frage: Warum fliegen die Fledermäuse in der Nacht? Wir haben Theorien,
Aber die Antwort tatsächlich, möglicherweise spielen alle Theorien ein bisschen mit hinein. Das eine ist, dass Konkurrenz mit Vögeln gibt, Nahrungskonkurrenz mit Vögeln. Das andere ist, dass die Fledermäuse doch eine leichte Beute für tagere Vögel sind. Fledermäuse haben ein Problem, sie sehen relativ gut nach vorne, nur mit ihrer Ultraschall-Echoortung wohlgemerkt, und haben ganz schlechtes seitliches Sehvermögen. Wir sehen da relativ, und auch die Vögel, viel weiter links und rechts. Und wenn Greifvögel von hinten kommen, sind sie da total leichtes Opfer. Mhm. Dieses Faktum, dass die Fledermäuse ganz schlecht sozusagen seitlich sehen, ist möglicherweise auch ein Mitgrund, warum sie bei den Windkraftanlagen relativ oft als Schlagopfer auftauchen, weil sie einfach die Räder sozusagen, die da mit wahnsinniger Geschwindigkeit daherkommen, nicht wahrnehmen können. Genau. Mhm. Zu Ihrer Frage zurück, warum Sie sozusagen eine Menge so hochentwickelter Spezialitäten mittlerweile aufweisen, schwierig zu sagen. Ja, ist noch im Dunkeln, würde ich sagen.
Ja, gibt es Fragen Ihrerseits?
Keine Fragen. Ja, gerne.
Kurz warten, danke.
In Österreich gibt es ja keine blutsaugenden Fledermäuse, oder schon?
Nein,
nein. Gibt es keine. Welches Land in unserer Umgebung, wo gibt es da blutsaugende?
Keine. Blutsaugende, saugen tun sie auch nicht, die lecken Blut. Gibt es nur 3 Arten auf der Welt und die gibt es nur in Südamerika, Mittelamerika und mittlerweile, glaube ich, sind sie so Texas. Das sind 3 Arten, von denen eigentlich nur eine häufig ist. Das ist der gemeine Vampir. Der heißt gemeiner Vampir nicht, weil er gemein ist, sondern weil er weit verbreitet ist, wohlgemerkt. Die anderen 2 Arten sind ganz selten. Eine davon ernährt sich nur von Vogelblut und die andere ist auch auf Säugetierblut adaptiert. Das ist eine ganz spannende Sache, sich vom Blut zu ernähren. Wenn es das interessiert, kann ich das ein bisschen ausführen. Ursprünglich sind diese Arten im tropischen Regenwald zu Hause. Und da ist es so, dass wahnsinnig wenig sozusagen Säugetiere rumlaufen. In einem Regenwald in Südamerika aus einem Tapir und einzelnen größeren Nagetieren läuft da nicht viel rum, da ist keine große Dichte. Warum dieser gemeine Vampir jetzt so häufig geworden ist, in den Tropen passiert folgendes.
Ist der Strom aus? Aha. Ich bin noch drauf oder ist es ausgegangen? Das müssen wir tauschen. Jetzt, sonst kriegen es meins.
Grün ist es noch.
Leuchtet noch.
Geht?
Jetzt geht's wieder.
Geht's wieder, okay. Also in den Tropen passiert folgendes. Regenwald weg, Kühe drauf. Heißt für die Vampirfledermäuse wahnsinniges Nahrungsangebot. Und die haben sie ja dann wahnsinnig vermehrt. Sind in den Tropen auch ein Problem, weil sie Krankheiten auf die Kühe übertragen. Und werden dort auch, man kann es salopp ausdrücken, gemanagt, weniger freundlich ausgedrückt, werden die dort auch bekämpft wegen eben sozusagen wirtschaftlicher Probleme dort. Fairerweise muss man dazu sagen, die haben da auch keine Hemmungen sozusagen, sich auf Menschen sozusagen manchmal zu spezialisieren und haben es mittlerweile sogar geschafft, sich in Großstädten zurechtzufinden. War ein bisschen das Problem für die gemeinen Vampire dort, dass ihre Aktivitätszeiten in der Nacht mit den Verkehrszeiten schlecht sozusagen übereingestimmt hat. Immer, wenn sie ausgeflogen sind, war auch noch relativ viel Verkehr. Haben sie mittlerweile so adaptiert in den Großstädten, dass sie da durchaus in diese menschlichen Rhythmen sich eingepasst haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt eher ein sekundäres Problem, dass Menschen so häufig jetzt von Vampirfledermäusen genutzt werden, ist nicht der Fall. Eher das Problem mit den Rindern. Und sich vom Blut zu ernähren ist was gar nicht so einfach ist, weil im Blut ist letztlich fast nur Wasser drinnen, da ist ganz wenig Energie drinnen. Und die Vampirfledermäuse haben wie zum Beispiel unser Blutegel auch erstens einmal was entwickeln müssen, damit die Blutgerinnung nicht so schnell einsetzt. Dieser Stoff wird jetzt auch wie jener vom Blutegel in der Medizin verwendet, um Blutgerinnsel aufzulösen. Das andere Problem ist, man muss so viel Blut sozusagen zu sich nehmen, um genug Energie zu haben, dass die Tiere kaum mehr wegfliegen können. Und sie sind wirklich perfekt, so diese Fledermäuse sind wirklich perfekt, große Mengen Nahrung aufzunehmen. Und bei den Vampirfledermäusen ist es so, dass sie perfektes Exkretionssystem haben. Während sie noch Blut lecken, wird schon Wasser ausgeschieden, um sozusagen entsprechende Energie zuführen zu können. Und dann habe ich ihnen erzählt, in einem Regenwald, ursprünglicherweise hat es ganz wenig Tiere gegeben, die man anzapfen hat können. Und diese Vampirfledermäuse haben ein hochspezielles, hochentwickeltes Sozialsystem, dass Tiere sozusagen, die erfolgreich waren, denen, die in dieser Nacht nichts gefunden haben, dann wieder Nahrung sozusagen heraufwürgen und sich gegenseitig da über die Runden bringen, bis am nächsten Tag vielleicht der andere mehr Erfolg hat und dann was retour gibt. Also ganz komplexe und komplizierte Geschichte.
Also auch hochsozial sozusagen.
Ja, total. Also ganz.
Sie haben ja jetzt mit Fledermausschutz zu tun. Sie haben sozusagen ein Thema angesprochen, das sozusagen die unangenehme Seite, die manche mit Fledermäusen verbinden, irgendwie nach oben bringt. Was tut man? Wahrscheinlich ist ja eine Intention, da ein bisschen Aufklärung auch zu machen. Eben um sie zu schützen. Haben Sie eine Idee, wo Ängste herkommen und wie kann man den Leuten die wieder nehmen? Weil das ist ja an sich, gibt ja keine begründete Geschichte, außer dass man sie ab und zu sieht und sie sehen halt ungewöhnlich aus, weil sie sehr schnell sind. Gibt es da irgendwie Ideen drüber?
Wir haben natürlich schon Ideen. Also das eine ist ja, dass die Kinder erstens mal prinzipiell relativ unvoreingenommen sind. Das muss ich mal dazu sagen. Kinder und Fledermäuse ist eine ziemlich gute Kombination und die Kinder haben da jetzt keine großen Hemmungen oder Berührungsängste. Wo diese Geschichte herkommt mit den Fledermausfliegen in die Haare, da gibt es nur einige Spekulationen unsererseits. Und ich pflege auch immer zu sagen, ich habe nicht deswegen eine Glatze fast, weil ich mit Fledermäusen arbeite. Mir ist jetzt noch keiner in die Haare geflogen.
Ich übrigens auch nicht.
Und ich habe noch niemanden getroffen, dem persönlich einer in die Haare geflogen ist. Man trifft immer noch Leute, die jemanden kennen, dem eventuell einer in die Haare geflogen ist. Also eine Idee, die wir so gehabt haben, ist, man wollte früher nicht, dass gerade die jungen Mädchen oder die Kinder in den Dachboden gehen, deswegen Fledermäuse im Dachboden und um Gottes Willen. Oder dass die Mädels früher nach Hause gehen, deswegen de facto wissen wir es nicht. Aber es ist ziemlich hartnäckige Geschichte, die sich heute und um dem entgegenzuarbeiten, investieren wir im Schutz ungefähr ein Drittel unserer Ressourcen in Öffentlichkeitsarbeit. Kinder sind fast unsere so wichtigste Zielgruppe, weil, erzähle Ihnen eine kleine Geschichte, ich habe vorher so einen Aha-Moment gehabt, wir haben bei so Veranstaltungen mit Fledermäusen immer relativ viele Leute, gerade wenn es Sachen gibt, wo andere Tiergruppen so vorgestellt werden, sind wir eigentlich immer ganz gut im Rennen und haben immer das Gefühl gehabt, eigentlich sind wir eigentlich hier ganz gut unterwegs. Und die Frau Hopfmüller vom ORF ist die Patin vom Mausohr gewesen in einer Kampagne und die hat mir erzählt, die können bei den Universumsendungen relativ feine Analysen machen. Und es ist tatsächlich nach wie vor so, dass wenn Fledermäuse länger am Schirm sind, sehr viele Leute wegzappen. Mhm. Heißt für uns, wir kriegen zwar sehr viele Interessierte, die kommen, aber mit dem Normalbürger, die haben immer noch ein Problem mit Fledermäusen. Und jetzt haben wir uns überlegt, was kann man tun? Und wir haben uns gedacht, gut, mit den Erwachsenen, das ist wahrscheinlich hoffnungslos. Und unsere Intention ist, dass wir da vermehrt und verstärkt mit Kindern versuchen, für die nächsten Generationen eine vernünftige Basis zu legen im Fledermausschutz. Und wie Ihnen das Eingangsbild dargelegt hat, unsere heimischen Fledermäuse sind wahnsinnig eng mit uns Menschen verknüpft, in vielen Bereichen, von den Quartieren bis zu den Jagdgebieten. Und hängen wahnsinnig auch von dem ab, was bei uns gerade passiert. Das ist irrsinnig spannend zu sehen, wie manche Orten damit gut zurechtkommen und manche Orten ein Problem kriegen plötzlich, weil alle Dachböden ausgebaut werden. Betrifft dann einige Orten, die darauf angewiesen sind und andere Orten, die schaffen es dann sozusagen andere Quartiere oder Ausweichquartiere zu finden oder neue Quartiertypen zu erschließen. Für mich eine ganz spannende Geschichte sozusagen, dieses Schnittfeldmensch, Fledermaus, gerade im Schutz oder auch in der Forschung dann zu betrachten.
Gibt es vom Publikum noch irgendwelche Fragen? Bitte.
Ja, ich wollte wissen, die Fledermausarten, die in Österreich so vertreten sind, sind das alles Insektenfresser oder gibt es auch andere?
Bis vor kurzem hätte ich gesagt, alles Insektenfresser. Mittlerweile ist es so, dass wir in Europa zwei Arten kennen, die durchaus was anderes auffressen als Insekten. Das eine ist die Wasserfledermaus und da gibt es mit der Teichfledermaus und im Süden der Langfußfledermaus zwei verwandte Arten. Von denen wissen wir, dass sie zum Teil kleine Fische aus dem Wasser fischen. Aber spannende Sache, die Wasserfledermäuse bei uns, die haben ganz große Hinterfüße und holen sie von der Wasseroberfläche die Insekten. Die dort treiben relativ oft Insekten und die holen sie runter. Und man ist eigentlich im Versuch für so Fotos draufgekommen, dass die einfach auch kleine Fische aus dem Wasser holen. Und das machen sie wahrscheinlich im Freiland. Leider ist es dort nicht wirklich nachzuweisen, weil die Nahrung oder die Fische komplett verdaut wird. Also man findet keine Schuppen im Kot oder so. Also man kann es im Freiland schlecht nachweisen. Das ist insofern spannend, weil es in den Tropen einige Arten gibt, die fast nur mehr von Fischen sich ernähren. Die haben dann diese Füße noch viel größer weiterentwickelt und die ziehen die Füße einfach wie ein Kescher durchs Wasser und in der Nacht, gerade die kleinen Fische, schlafen dann ganz gern unter der Wasseroberfläche und die holen sich da einfach die Fische aus dem Wasser. Also es gibt wahrscheinlich ein, zwei Arten, die sich ab und zu einen Fisch aus dem Wasser holen. Und das andere, die gibt es allerdings bei uns nicht, ist der Riesenabendsegler, der ist jetzt auch nicht riesig, der hat eine Spannweite vielleicht von 45 Zentimetern. Das ist ein Ort im Mittelmeerraum und die jagen manchmal zur Zugzeit kleine Vögel. War länger Zeit umstritten, man hat im Kot von diesem Riesenabendseglern Federn gefunden, was dann nicht direkt nachzuweisen war, dass sie jetzt die Vögel gejagt haben, aber man kann denen einfach auch einen kleinen Vogel und Toten hinhalten und die fressen die ganz gern. Also die Riesenabendsegler, wenn es sein muss, fressen einmal den einen oder anderen kleinen Vogel. Unsere heimischen sonst Insekten und Spinnentiere. Genau.
Was mich interessiert ist, wie funktioniert die Ultraschallortung unter der Wasseroberfläche? Ist die nicht so zu hart?
Funktioniert gar nicht natürlich. Aber spannende Sache, diese Wasserfledermäuse, die diese Insekten von der Wasseroberfläche abpicken, haben da ganz eigene sozusagen Rahmenbedingungen für Echoortung. Wenn man nämlich erstens funktioniert es nur bei relativ glatten Wasseroberflächen. Und warum? Wenn man nämlich auf eine glatte Fläche sozusagen Echoortet, kriegt man gar kein Echo zurück, weil mit Ausfallswinkel ist gleich Einfallswinkel. Das geht einfach weg, man sieht, man hört sozusagen nichts. Wenn aber was drauf ist, kriegt man Echo zurück. Und das ist total auffällig, wir nennen das in Englisch so ein Glint. Also das ist ganz was Auffälliges. Wenn allerdings Wasser gekräuselt ist oder wenn viele Wasserpflanzen sind, dann kann man ganz viele Echo zurück und dann geht es auch nicht mehr. Dann findet man diese Wasserfledermäuse nicht mehr typisch über dem Wasser jagend. Fisch. Das ist rein entweder auf Zufall, die wissen einfach, da sind viele Fische drinnen. Oder wenn ich, sobald der Fisch sozusagen mit den Flossen die Oberfläche durchstoßt, dann haben wir Wellen und dann haben wir Echo, dann geht's wieder. Und auf das reagieren sie auch. Also wenn Kräuselungen dann in einem ruhigen Wasser sind, gehen sie auch drauf zu. Und sonst kann man einfach, in den Tropen gibt es wahnsinnig viele kleine Fische, da kann man einfach einmal durch mit den Füßen und dann hängt wahrscheinlich was dran. Genau.
Bitte. Bitte, in welchem Frequenzbereich verständigen sich die Fledermäuse?
Gute Frage. Verständigen untereinander eher im hörbaren Bereich. Weil, man hört es auch zettern, man hört es quietschen, weil hohe Frequenzen in der Luft sozusagen stark absorbiert werden und da hört, da reicht man nicht weit. Bei den Fledermäusen ist es so, dass gerade die Männchen, die im Herbst balzen, die rufen, um Weibchen anzulocken, da will man eigentlich gehört werden und das muss einfach weiterreichen. Und auch sozusagen in den Kolonien, wenn man da in manche Kolonien reingeht, das ist ein furchtbares Gezetter. Also das ist jetzt gar nicht so ruhig. Man hat allerdings festgestellt, dass Arten wie die Hufeisennasen, die einfach sehr hohe Frequenzen nutzen, auch für die Jagd. Die kleine Hufeisennase, die hat Frequenzen von 110 Kilohertz. Die also kommunizieren auch im Ultraschallbereich, allerdings tiefer auch dann. Muss man auch bedenken, 110 Kilohertz heißt physikalisch gesehen, diese Tiere sehen unter Anführungszeichen 3-4 Meter weiter, kann man damit gar nicht sehen, weil die Absorption in der Luft zu hoch ist. Andere Arten, die im freien Luftraum jagen, die senden bei 20 Kilohertz, manchmal sogar noch tiefer. Und gerade die Kinder, die hören manchmal auch die Echoortungsrufe von einigen Fledermausarten. Manchmal sind es Sozialrufe, muss man aufpassen, aber durchaus manche Teile der Rufe sind dann so tief, dass man die auch hören kann. Das ist je nach sozusagen Jagdhabitat und auch Morphologie oder Körperbau von den Fledermäusen gibt es eine ganz enge Verzahnung, wie die Fledermäuse orten und wie sie sich orientieren, wo sie jagen. Das nennen wir Ökomorphologie, die Verknüpfung von Körperbau und Ökologie. Und die ist bei den Fledermäusen ganz gut untersucht, ausnahmsweise einmal, und relativ komplex. Also ich kann Ihnen auch sagen, wenn Sie mir eine Fledermaus zeigen und dann auch die Echoortungsrufe dazu zeigen, kann ich Ihnen ungefähr oder eigentlich relativ genau sagen, wo das Tier jagen wird. Also Arten, die im freien Luftraum jagen, machen ganz was anderes oder müssen was anderes machen, weil sie ganz andere Rahmenbedingungen haben, als wie Arten, die wirklich in der Vegetation jagen, wie das Langohr, das ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, die können wie die Kolibris in der Luft stehen, die Insekten von den Blättern pflücken, die machen ganz was anderes, haben da ganz andere Sinneswahrnehmung und Ultraschalllaute als wie Arten im freien Luftraum. Dieses Langohr mit den Riesenohren, das könnte gar nicht schnell im freien Luftraum fliegen, das ging gar nicht mit den Ohren. Arten, die im freien Luftraum jagen, die haben ganz kleine, runde Ohren, lange, schmale Flügel wie die Mauersegler und sind da ähnlich schnell. Also da haben sie sozusagen schon richtige Unterschiede. Und de facto ist es auch so, dass die Echoortung, die Systeme der Echoortung, da gibt es verschiedene Systeme und die sind auch angepasst an den Lebensraum. Also die Fledermäuse, diese Hufeisennasen verwenden ganz anderes Echoortungssystem wie Glattnasen zum Beispiel. Was diese Hufeisennasen machen, die haben Echoortungsrufe auf einer Frequenz. Und wenn dann ein Falter sozusagen vorbeifliegt, kommt ein Echo zurück mit Modulationen drauf. Das funktioniert wie ein Radio mit einer Trägerwelle und Modulationen drauf. Das ist ganz was anderes als wie normale Echoortungsrufe von anderen Fledermausarten, die sind frequenzmoduliert, durchlaufen viele Frequenzbereiche in kurzer Zeit. Damit kann man ganz was anderes machen. Diese Hufeisennasen können zum Beispiel keine unbewegte Beute erkennen, weil sie sozusagen keine Information darüber kriegen, über diese Bewegung von den Faltern. Andere Arten wie die Langohren, die machen wieder ganz was anderes, die horchen einfach hauptsächlich. Hört man was krabbeln und dann unter anderem mit Echoortung dann wieder können sie die Nahrung oder die Beute dann finden. Also furchtbar kompliziert als bei den Fledermäusen. Aber ja, spannend.
Ich habe nur gelesen, irgendwie unter anderem die kleinste Säugetierart angeblich auch eine Fledermaus, beziehungsweise ist
das parallel mit einer
Maus.
Ja, genau, das streiten wir
mit dem Hummelfledermaus oder wie sie heißt.
Ja.
Ist die auch eine heimische oder ist das
nein,
ein völlig exotisches?
Das ist eine tropische Art, die okay. Gibt es in Thailand. Eine von den stärksten gefährdeten Arten, da gibt es überhaupt nur ganz wenige Populationen. In ein paar Höhlen, ich glaube es sind keine 5-6 Höhlen, die man da kennt. Also wahnsinnig enges Verbreitungsgebiet. Die sind wirklich wahnsinnig klein, wobei man sagen muss, unsere kleinen Arten sind auch nicht viel größer.
Mhm.
Also eine Mückenfledermaus, denke mal, das ist wahrscheinlich auch unserer kleinsten Heimischen, die wiegen so 4 Gramm, wohlgemerkt erwachsen. Früher habe ich es nicht gewusst, da habe ich immer die Schillingstücke gewogen, das war so ein 5-Schilling-Stück, also das ist eine ausgewachsene. Jetzt müsst ihr es mal in Euros nachwiegen, aber recht viel mehr wie 1-2 Euro wird es nicht sein. Die größten Arten bei uns ist das Mausohr, das wiegt in etwa zum Vergleich wie eine Amsel, hat 40 cm Spannweite. Auch was Spannendes, die ernähren sie nämlich fast nur von Käfern. Und zwar von Laufkäfern am Boden.
Mhm.
Die sind auch so ein bisschen wie die Langohren, die hören. Also die haben so einen Suchflug, patrouillieren über den Waldboden und horchen vor allen Dingen auf die Krabbelgeräusche von Käfern am Boden. Bevorzugt sind so Buchenwälder.
Mhm.
Und der Käfer auf einem trockenen Laub ist im Ultraschallbereich was wahnsinnig Lautes. Also das ist irre auffällig. Sobald die Vegetation höher ist, sobald sozusagen auch Arten leise sind, dann funktioniert es eh nicht mehr. Es gibt einzelne Tausendfüßlerarten, die sind so leise, dass sie es einfach nicht hören und wahrnehmen. Wenn man denen sozusagen diese Tausendfüßler so hingibt, die fressen die mit Vorliebe, aber sie können es einfach nicht wahrnehmen, weil die zu leise sind. Käfer hingegen, die sind einfach laut und die landen auch, sind relativ flott auf allen Vieren, also das ist bei den Fledermäusen, die sind gar nicht so unbehende auf allen Vieren dann und können dem Käfer auch nach. Meistens mit einem ziemlichen Schmatzgeräusch, mit der Käfer dann verspeist und dann fliegen sie wieder ihre Patrouillen über den Waldboden.
Angeblich wurde ja früher gedacht, dass Fledermäuse auch schlecht sehen, aber das ist ja nicht so, oder?
Sehr unterschiedlich. Also die Hufeisennasen sieht man, die haben da wahnsinnig kleine Augen, die sieht man fast gar nicht mehr. Also da ist die optische Wahrnehmung wahrscheinlich wirklich sehr schlecht. Sehen tun alle. Dann gibt es aber Arten, jetzt könnte ich nochmal zurück. Man sieht es leider eh nicht. Also die Langohren haben relativ große Augen und da ist sicher die optische Wahrnehmung sicher auch wichtig bei der Jagd. Ganz wichtig ist es dann bei den Flughunden, die haben ja ganz große Augen, in der Regel keine Echoortung. Es gibt einige Flughundarten, also vor allen Dingen die Gattung Rosettus, haben auch erst in letzter Zeit herausgefunden, die haben eine Echoortung. Mhm. Man hat immer gesagt, ganz eine primitive Echoortung. Die haben ihre Ultrakurzklicks, ganz ähnlich den Delfinen. Mhm. Jetzt ist man mit der Technik so weit, dass man sieht, das ist gar nicht so einfach, was die da machen, sondern relativ gefinkelt schon. Und diese Flughundarten schaffen es dann auch in die Höhlen reinzugehen und in den Höhlen zu übertragen. Andere Arten sozusagen, die Echoortung wirklich nicht drauf haben, die sind meistens dann in den Bäumen auch, wo sie übertragen, auf den großen Kolonien. Aber wo ich war, die Flughunde haben in der Regel sehr große Augen. Und da ist die Optik neben dem Geruch ganz wichtiger, um die Früchte dann zu finden, von denen sie sich ernähren. Genau. Was man gerade jetzt rausgefunden hat, letztes Jahr oder heuer, genau. Es gibt zumindest ein, zwei Fledermausarten, die Sinneszellen in der Retina haben, um Farben zu sehen. In einer Quantität, die eigentlich ausreichen müsste, um zumindest ein gewisses Farbsehen zu ermöglichen. Mhm. Wozu das gut sein soll, wissen wir jetzt noch nicht, weil die meisten Arten einfach immer nachts unterwegs sind. Deswegen ist es auch so, dass die Fledermäuse in der Regel nicht wirklich bunt sind. Macht keinen Sinn, ist immer finster, was soll man da bunt sein? Die wenigen Arten, die nur einige Muster im Fell haben, sind Arten, die oft an den Bäumen übertragen und da ist es eher Camouflage und Tarnung, um nicht so leicht entdeckt zu werden.
Ja, wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu dem Rätsel Fledermaus.
Beginnt die Nahrungssuche nicht schon unmittelbar nach Sonnenuntergang? Noch eine Frage, wenn Sie balzen, also um einen Partner zu finden, senden Sie dann schon auch Signale aus? Also Sie können nicht nur akustische Signale empfangen, sondern senden auch, ja?
Erste Frage, diese einfache Entscheidung, wann eine Fledermaus ausfliegen soll, um auf Jagd zu gehen, ist gar nicht trivial für eine Fledermaus. Das Problem ist eher, dass die Insektendichte am höchsten ist, bevor die Fledermäuse noch ausfliegen. Eigentlich, um sozusagen das beste Angebot zu haben, müssten sie relativ früh ausfliegen, so später Nachmittag. Da ist meistens ihres Insektenangebot. Da haben sie das Problem, dass sie da von den Taggreifvögeln einfach sozusagen leicht erbeutet werden. In diesem Spannungsfeld sozusagen entscheidet die Fledermaus, wann fliege ich aus. Und da gibt es dann viele Faktoren letztlich, die mitentscheiden im Feintuning. Wenn es ein Individuum ist, das eigentlich satt und gut genährt ist, fliege ich möglichst spät aus, habe ich jetzt keinen Stress sozusagen. Und Individuen, die einfach in schlechter Kondition sind, fliegen viel früher aus, gehen ein höheres Risiko ein, um diese Insekten sozusagen das Angebot noch auszunutzen. Hochträchtige Weibchen fliegen ganz spät aus, weil sie einfach hohes Risiko haben, sozusagen erbeutet zu werden. Ganz am Schluss die Hufeisennasen, die kriegen Junge, die sind ungefähr 30% vom Gewicht der Mutter. Das ist wahrscheinlich das Maximum, was man überhaupt auf die Welt bringen kann. Und mit 30% Gewicht, da fliegen die letzten Tage überhaupt nicht mehr aus, weil sie nicht einmal mehr Nachtfalter erwischen, weil sie einfach zu schwer sind. Und da gibt es viele, viele Feinfaktoren sozusagen, die mitspielen, wann so eine Fledermaus im Detail dann ausfliegt. In der Regel ist es so, was man draußen so wahrnimmt, die Tiere fliegen aus, jagen um ein, zwei Stunden und dann machen sie, was wir so Night Roosts nennen, hängen sie oft wohin. Wenn sie Jungen haben, fliegen sie zurück zum Säugen und schlafen dann eine Zeit lang und dann in der Nacht meistens einmal vielleicht und dann in der Früh nochmal wird nochmal kräftig gejagt, bevor sie dann wieder am Tag sozusagen sich zurückziehen. Das ist einmal das eine. Und das andere zur Frage der Kommunikation. Man hat richtige Balzgesänge. Je nach Ort ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt, aber es gibt Orten, Da sind so die Kollegen in Tschechien mittlerweile so weit in einem Gebiet, dass sie jedes einzelne Rauhautmännchen an ihren Rufen unterscheiden können. Und wenn wir das einmal können, können das die Damen sicherlich noch viel besser. Und ich denke mal, dass sie über diese Balzrufe, das sind jetzt keine komplizierten Gesänge, sondern relativ simple Muster auch, relativ viel Information auch über die Qualität sozusagen dieser Männchen auch mitnehmen und verarbeiten können. Es ist nämlich bei den Fledermäusen so, dass das System, dass die Weibchen ja mehrere Männchen in der Regel aufsuchen, sehr spannend ist, vor allen Dingen auch in Richtung Spermienkonkurrenz. Man hat so ein nettes Experiment gemacht, das waren allerdings australische Fledermäuse, 6 Männchen mit 6 Weibchen, alle haben sie untereinander gepaart und alle Nachkommen waren nur von einem Männchen. Heißt, entweder hat dieses Männchen, bessere Spermien gehabt oder die Weibchen können irgendwie entscheiden, wer letztlich der Vater ihrer oder ihres Jungen wird. Bei uns ist es so, dass die Fledermäuse in der Regel nur ein Junges kriegen, 1-2 Arten kriegen, manchmal Zwillinge.
Ja. Ja, sagt Fledermäuse, also ich kann nur empfehlen, lesen Sie mal drüber, es ist wirklich fast unglaublich, was die alles können. Ich warte nur noch auf, keine Ahnung, Laserstrahlen oder irgendwas. Ansonsten geht fast alles, wie es scheint. Ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre interessanten Ausführungen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch da sind.
Ich bin gerne noch da. Ich gebe Ihnen auch noch den Tipp, wenn Sie sich wirklich näher noch und auch Tiere mal live sehen wollen oder mit rausgehen wollen. Unser Verein macht immer auch Veranstaltungen, Führungen, Exkursionen. Am besten unter www.fledermausschutz.at nachschauen. Dort können Sie für Ihr Bundesland auch entsprechende Veranstaltungen sozusagen gerne einmal bei uns vorbeischauen. Und übernächsten Samstag gibt es den Treffpunkt Fledermaus, wo die ganzen ehrenamtlichen Fledermausschützer in Oberösterreich sich in Linz treffen. Da können Sie auch gerne vorbeischauen und einmal schauen, was wir so treiben, um die Fledermäuse zu schützen.
Ja, vielen Dank.
Bitte gerne.
Ich will noch ganz kurz hinweisen auf die nächste Kepler-Salon-Veranstaltung. Die ist kommenden Montag, regulärer Kepler-Salon, 19.30 Uhr, zu dem Thema DORF. Das ist ein privater, öffentlicher Fernsehsender in Linz, der statt ORF, D-O-R-F heißt, also DORF, mit Gabriele Keplinger und Georg Ritter, die Ihnen erklären, wie Sie dort selber sozusagen Filme einstellen können, wenn Sie wollen. Die werden dann auch wirklich gesendet. 19.30 Uhr kommenden Montag. Vielen Dank für Ihr Ausharren und das späte Interesse noch und wir freuen uns, wenn wir Sie wieder begrüßen können. Schönen Abend noch.